Ja, mal wieder schön hier zu sein. Sowohl Mikroskop als auch Teleskop. Im Laufe der Predigt wird sich dann erschließen, was es damit auf sich hat. Wir starten mal ganz, ganz weit zurück. Vor ungefähr 4000 Jahren geschah etwas ganz, ganz Besonderes. Zunächst im Verborgenen. Aber es geschah etwas, dass die Weltgeschichte für immer verändern sollte. Gott, der Herr, hat damals etwas angeschoben, ohne dass keiner von uns hier sitzen würde. Also man kann sagen, wir befinden uns in einer direkten Linie von diesen Geschehnissen in grauer Vorzeit bis heute eben. Und das ist sicherlich spannend. Ein Mann namens Abraham wurde in Ur, das ist eine Stadt in dem heutigen Irak, geboren. Als er schon erwachsen war, ist er mit seinem Vater und der ganzen Sippschaft dort 1000 Kilometer nach Norden gereist, nach Haran. Das ist ein Ort in der heutigen Südtürkei. Ich gehe davon aus, dass Abraham sicherlich die Glaubensvorstellung seines damaligen Umfelds geteilt hat. Wir Christen würden von einer heidnischen Religion sprechen. Doch dann hat der einzige, der lebendige, der heilige Gott etwas getan, was immer eine Wirkung hat. Sowohl im Kleinen wie auch im Großen. Er ist aus seiner Verborgenheit, zu der wir von uns aus ja keinen Zugang haben, herausgetreten und hat diesen Mann direkt angesprochen. Warum er gerade zu Abraham geredet hat und nicht zu einer anderen Person, warum gerade zu diesem Zeitpunkt, nicht einem anderen, das wissen wir nicht. Gott ist souverän, er handelt souverän und beruft. Und manchmal spricht er einen Menschen an, der nicht besser oder schlechter ist als andere und schlägt mit dieser Person ein vollkommen neues Kapitel auf. Und bisweilen verändert das tatsächlich den Lauf der Weltgeschichte. Und Heilsgeschichte wird geschrieben. Nun ist der Bericht dazu in 1. Mose 12 recht nüchtern verfasst, denn er beschreibt nicht die Emotionen Abrahams. Sicherlich war er erstaunt, vermutlich auch erschrocken, als sich eben diese für uns Menschen so undurchdringliche Welt Gottes wenig öffnete, jedenfalls akustisch, denn Jahwe sprach ihn direkt an. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Tja, und da zog Abraham los, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Also fast lakonisch klingt das ja schon da. Aber zunächst wollen wir nochmal zurückblenden, weit zurückblenden. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte stand ja die Katastrophe des Sündenfalls. Diese wunderbare Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wurde nachhaltig gestört. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen, weil sie sich so entschlossen haben, ihr eigenes Ding zu machen. Sie verloren das Privileg der engstmöglichen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit ihrem Schöpfer. Doch das Interessante ist, schon direkt nach diesem Bruch gab es so eine ganz, ganz mysteriöse Prophetie, die er den beiden mit auf den Weg gab. In ferner, ferner Zukunft würde jemand kommen, der unter Einsatz seines Lebens den Teufel den Kopf zertreten würde. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose 3, 15. Das war die erste Generation. In der zweiten wurde es schlimmer. Kain ermordete seinen Bruder Abel und das Blut Abels schrie zum Himmel, so wie auch heute das Blut von so vielen Menschen zum Himmel schreit, an jedem einzelnen Tag. Dann das Strafgericht der Sintflut, bei der nur Noah und seine Familie überlebten. Der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Und er reute es ihn, dass er die Menschen geschmacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Die Bosheit der Menschen war groß. Kommt uns ja auch irgendwie bekannt vor. Die gute alte Zeit war gar nicht immer so gut. Manchmal nehmen wir die Vergangenheit, die ja recht verklärt war. Naja, auf jeden Fall, Noah überlebte mit seiner Familie, empfing Gottes Segen und auch ihm wurde weitreichende Verheißungen zugesprochen. Ja, und dann dieses unsägliche Bauvorhaben. Man fing an, in Babel einen Turm zu errichten, und was für ein Kaliber. Sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn sonst wären wir zerstreut in alle Länder. Ja, sie wollten nach den Sternen greifen, noch mehr, eigentlich wollten sie nach dem Himmel greifen, so diese altbekannte Strategie Satans, der ja schon die ersten Menschen damit verführt hatte, indem er sie belog: Esst davon und dann werdet ihr sein wie Gott. Und irgendwie steckt dieser Wunsch, dieses Empfinden offensichtlich auch bei diesen Menschen, die da angefangen haben, diesen Turm zu bauen. Wir wollen bis an den Himmel, wir wollen irgendwie auf Augenhöhe mit Gott. Erneut griff der Herr ein und verwirrte ihre Sprachen, und genau das geschah, was sie eigentlich verhindern wollten. Sie wurden in alle Lande zerstreut. Also das alles geschah schon vor der Berufung Abrahams. Und wie gesagt, seitdem war es mit der Menschheit nicht besser, sondern vermutlich schlechter geworden. Und deshalb war eben diese Berufung Abrahams durch Gott so ein fundamentaler Einschnitt in die Weltgeschichte. Denn inmitten dieser Abwärtsspirale der Weltgeschichte fing Gott wieder erneut ein, den roten Faden seiner Heilsgeschichte zu weben. Es gab ja schon viele etliche Verheißungen vor, durch Gott an Noah und an andere, aber wie gesagt, schon bei Adam und Eva, dieser Hinweis auf den Messias, ohne seinen Namen zu nennen. Und doch begann auch gerade mit Abraham etwas ganz, ganz Großes, etwas Heiliges. Gott hatte sich entschieden, die Menschen, die er doch nach seinem Bilde geschaffen hatte, eben nicht sich selbst zu überlassen. Er liebte sie, trotz ihres Versagens. Wie war nochmal die Verheißung an Abraham: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, dich verfluchen. Und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also Gott versprach diesem 75-jährigen Mann Abraham, hier geht das Seniorenalter schon mit 55 los, also da, Gott fing erst mit dem 75-jährigen Abraham an, Geschichte zu schreiben, seine Frau 10 Jahre jünger. Sie sollten weltberühmt werden, gesegnet werden und zum Segen für andere werden. Das ist ja alles eingetreten und absolut bemerkenswert. Aber noch nicht der Game Changer. Der Game Changer ist ja der folgende Satz: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist ein versteckter, jedoch für Bibelkenner ein sehr klarer Hinweis auf Jesus. Denn nur durch den Sohn Gottes und durch sein Leben, Sterben und Auferstehen, durch Himmelfahrt und Machtübergabe vom Vater über Himmel und Erde ist ja diese Prophetie überhaupt eingetreten. Naja, all das konnte der überraschte Abraham, als Gott ihn da so aus dem Nichts heraus, so wie er es empfunden haben mag, ansprach, das konnte er alles im Entferntesten nicht erahnen. Aber, und das ist entscheidend, er gehorchte und zog los und kam tatsächlich im Gebiet des heutigen Israels an. Er hatte Gott vertraut, und so schrieb der Herr seine Geschichte mit ihm weiter. In dem was geschah? Naja, nix. Gar nichts geschah. Das ist ja das Schwierige. Nichts, gar nichts. Die Geduld dieses Senioren-Ehepaares wurde ganz schön auf die Probe gestellt. 25 Jahre lang geschah nahezu nichts. Ab und zu sprach Gott noch, aber eigentlich geschah nichts. Und die biologische Uhr, sie tickte und tickte und tickte. Da kann man schon nervös werden. Es wollte kein Kind kommen. Und dann gab es diesen Versuch, Gott nachhelfen zu wollen, diese schräge Idee mit der Leihmutterschaft durch die Sklavin Hagar. Und hurra, es klappte, Ismael wurde geboren, und Gott sagte: Nein, so nicht, so läuft's nicht. Sarah soll die Mutter sein, denn auch sie hatte, so wie Abraham, eine Verheißung empfangen. Und sie gebar dann tatsächlich im Alter von 90 Jahren einen Knaben, den sie Isaak nannten. Aber auch danach mutete Gott Abraham einiges zu. Und ich denke, das hatte seinen Grund. Ich denke, der Grund lag darin, Abraham sollte ja zum Vater des Glaubens werden. Also wir müssen sagen, zum ultimativen Glaubensvorbild für alle Menschen zu allen Zeiten, für die Jahrtausende danach. zum ultimativen Glaubensvorbild. Und das war, vorher war er schon auch irgendwie ein Mann des Glaubens, aber es gab auch so manche Zweifelsphasen und wo er eigene Wege einschlug, einiges davon. Also er war das zu dem Zeitpunkt noch nicht immer so gewesen, aber dann dieser verstörende Befehl Gottes, seinen eigenen Sohn zu opfern. Und das Interessante ist, der gereifte Abraham bestand diesen Glaubenstest mit Bravour. Wieso konnte er diesen Test, der schwerer war als alles, was er vorher erlebt hatte, wieso konnte er den bestehen, der inzwischen gereifte Abraham? Interessant ist ja immer, dass die Bibel sich auch selbst erklärt, also viel später gibt es ja den Hebräerbrief im Neuen Testament und er erklärt uns das. Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken und deshalb bekam er ihn, also Isaak, auch als ein Gleichnis dafür wieder. Liebe Geschwister, natürlich hat Isaak überlebt. Wir denken, was ist denn, wie kann Gott das verlangen? Natürlich hat Isaak überlebt. Der Herr hatte klipp und klar zugesagt, dass die Segenslinie über Isaak weitergehen sollte. Und da Isaak noch keine eigenen Kinder hatte, wäre die Segenslinie mit ihm abgebrochen, hätte er es nicht überlebt. Also er musste überleben. Da gab es überhaupt keinen Zweifel dran. Und offensichtlich war Abraham das klar. Es gab, als sie dann zu diesem Berg Moria wanderten, gab es zwei Situationen, wo klar war, dass Abraham wusste. Er ließ die Diener zurück in einer Zeit und dann sagte er, wir beide werden zurückkommen, Isaak und ich. Und dann irgendwann sprachte Isaak, ja, wo ist denn das Opferlamm? Und Gott, er sagte, Gott wird für ein Opferlamm sorgen. Also Abraham hatte offensichtlich eine große Gewissheit, dass die Geschichte gut ausgehen würde. Und ihm war vermutlich auch klar, dass Gott Kinderopfer hasste. Das ist ja, was er auch, warum er auch die Nation austrieb, die solche Dinge praktizierten. Es war ein Glaubenstest, aber es war klar, dass Gott vorher eingreifen würde. Na gut, nach einer Zeit starb Sarah. Abraham konnte ein klitzekleines Stück Land erwerben, wo er sie begrub, dort auf dem Gebiet von dem heutigen Israel. Sozusagen ein Angeld dafür, dass seine Nachkommen einmal das ganze Gebiet besitzen würden. Denn Gott hatte ja ihm ja nicht nur zugesagt, dass ein großes Volk aus ihm hervorgehen würde, sondern es gab ja auch eine Landverheißung. Ein Volk braucht ein Territorium, ganz klar. Auch das sollte sich erst viel später, auch da gab es waren Jahrhunderte an Geduld notwendig der nächsten Generation. Das sollte sich erst unter Josua erfüllen. Dann starb Abraham und Gott schrieb seine Geschichte, so wie er zugesagt hatte, mit Isaak weiter. Und wichtig ist auch jetzt an dieser folgende Punkt, dass Gott auch Isaak direkt ansprach. Denn schließlich brauchte auch Isaak seine eigenen Erfahrungen mit Gott. Ich bin mir sicher, dass Abraham viele Male auch mit dem kleinen Isaak vor das Zelt getreten ist und die Sterne und so hat Gott zu mir gesprochen und so groß, unzählbar wie die Sterne werden mein Nachkommen sein. Das wusste Isaak mit Sicherheit alles. Wahrscheinlich hat Abraham das oft erzählt. Und alte Menschen wiederholen sich dann auch noch. Ich bin ja auch, ja, ich bin 63, oh ja. Anyway, trotzdem brauchte Isaak seine eigenen Erfahrungen mit Gott. Und Gott sprach ihn an, bleibe als Fremdling. Warte mal, muss einen weitermachen noch. So, nun geht's nicht mehr. Ja, richtig. Bleibe als Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und ich segne und dir und deine Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahr machen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deine Nachkommen alle diese Länder geben und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Ja, merkt ihr dieselben Verheißungen, die schon sein Vater bekommen hatte? Nachkommenschaft, Landbesitz, gesegnet zu werden und dass durch ihn alle Völker auf Erden gesegnet werden sollen. Wieder dieser versteckte und doch so entscheidende Hinweis auf Jesus Christus. Wie gesagt, jede Generation muss eigene Glaubenserfahrungen machen. Gott ließ auch Isaaks Frau, Rebekka, unfruchtbar sein. So musste auch dieses Ehepaar es lernen, Gott unter allen Umständen zu vertrauen. Die Beziehung zwischen Gott und uns ist ja keine Einbahnstraße. Der Herr will, dass wir ihm glauben und treu bleiben, auch wenn es Krisen im Leben gibt. Und die haben wir alle durchzustehen. Auch wenn wir manchmal lange warten müssen, geduldig warten müssen, bis sich Gebete, Verheißungen erfüllen, auch das kennt jeder von uns. Auf jeden Fall trieb es die beiden ins Gebet. Vermutlich haben sie lange und eindringlich gebetet. Und dann heißt es im Wort Gottes wieder so nüchtern: Der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Die Zwillinge Esau und Jakob wurden geboren. Also da war auch 20 Jahre zwischen. Also die hatten es gut, die mussten nur 20 Jahre warten, nicht 25 Jahre. Naja, nun, für Isaac war es nun klipp und klar, dass die Segenslinie über den erstgeborenen Esau weitergehen sollte. In dieser Zeit wurde immer dem Ältesten fast der gesamte Besitz vererbt. Außerdem stand er über den Nachgeborenen und wurde vom Vater mit einem besonderen Segen bedacht. Aber Gott handelt souverän und das musste auch Isaac lernen. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich immer deutlicher heraus, dass der besondere Segen und die weitreichenden Verheißungen dem jüngeren Bruder Jakob galten. Ja, und auch das ist wieder erstaunlich, denn der Charakter Jakobs war alles andere als vorbildlich. Ganz im Gegenteil, Erstgeburtsrecht, Erstgeburtssegen hat er sich ergaunert. Und wir lernen im Wort Gottes an vielen Stellen, dass der Herr manchmal willens ist, seine Geschichte auch mit höchst zweifelhaften Charakteren zu schreiben. Aber natürlich arbeitet er auch an uns. Wir sollen uns ja verändern. Und um es neutestamentlich auszudrücken, geistlich wachsen. Auf jeden Fall hatte sich Jakob das durch seine üble Machenschaft mit Esau verdorben. Dieser war überlegen und so musste Jakob dann in die ferne Heimat seiner Vorfahren fliehen. Auf der Flucht erschien Gott ihnen in einer nächtlichen Vision und erneuerte seine Verheißungen, die schon der Vater und der Großvater bekommen hatten. Und ihm träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen, Osten, Süden, Norden und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wir sehen, die Verheißungen bestätigen sich erneut. Nachkommenschaft, Landbesitz, Segen und weltweiter Segen durch Jesus. Nun denn, so beeindruckend diese Vision auch war, Jakob war im Herzen mehr oder weniger der Alte geblieben. Manchmal trickst er weiter, wurde er allerdings später auch durch seinen Schwiegervater Laban gelingt. Nun gut, er gründete in der Heimat seiner Vorfahren eine Familie. Am Ende waren es 4 Frauen, eine nicht unproblematische Konstellation, dazu eine üppige Nachkommenschaft. Doch dann kam der Moment, wo er zurück musste, denn es gab ja eine Landverheißung, die sich nicht auf die heutige Südtürkei bezog. So lief alles auf eine Begegnung mit Esau hinaus, vor der Jakob zu Recht große Angst hatte. Gott war gnädig und ließ alles versöhnlich verlaufen. Doch bevor diese Begegnung stattfand, gab es noch eine höchst dramatische Gottesbegegnung zwischen Jakob und eben mit Gott am Fluss Jabbok. Und diese Gottesbegegnung, die veränderte Jakob dann tatsächlich gründlich. Er sollte auch nicht mehr Jakob heißen, sondern auch als Zeichen dieser veränderten Gottesbeziehung bekam einen neuen Namen, Israel. Und so sprechen wir heute vom Volk Israel. Wieder war es nicht Ruben, der erstgeborene Sohn, über den die Segenslinie weitergeführt wurde, sondern über Juda und den jahrzehntelangen Familienkrach zwischen den Brüdern und weitere höchst dramatische Ereignisse, die überspringen wir. Aber diesen einen Abschnitt aus dem Segen, den Jakob, ein Juda weitergab, den schauen wir jetzt nur ganz kurz an. Denn da heißt es, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Ja, wem sind alle Völker jemals angehangt? Wieder ein Hinweis auf Jesus. Die Prophetien über Jesus sind zunächst noch ziemlich kryptisch und werden erst später, zum Beispiel beim Propheten Jesaja, sehr, sehr eindeutig. Aber die Prophetien über Jesus durchziehen das ganze Alte Testament eigentlich nahezu von der ersten Seite. Ja, liebe Geschwister, worum geht es bei dieser Predigt? Was gilt es mitzunehmen? Welche Aspekte können uns in unserem Verhältnis zu Gott stärken? Welche Horizonterweiterung könnten hilfreich sein? Wir betonen ja heute sehr oft, das ist sehr stark, das hat auch mit unserer individualistischen Gesellschaft zu tun, sehr stark auch unsere persönliche Beziehung zu Gott. Und das ist ja auch ein Aspekt, der richtig ist. Diese persönliche Beziehung zu Gott wurde ja auch bei den Erzvätern deutlich. Gott begegnet einzelne Menschen und baut ein Verhältnis zu ihnen auf und schreibt seine Geschichte mit ihnen inklusive Höhen und Tiefen. Aber, und darum geht es hier, die Geschichte, die Gott mit einzelnen Menschen schreibt, ist deutlich größer und deutlich weitreichender als das persönliche Erleben Einzelner. Und das ist jetzt interessant. Die Bibel schreibt mich von der ersten Seite bis zur letzten Seite Offenbarung 22 eigentlich nur eine einzige Geschichte, nämlich vom Verlust des Paradieses bis zur Wiederherstellung von neuen Himmel und neuer Erde. Und klar, diese Ereignisse, die ich jetzt mal eben so kurz nacherzählt habe, beschreiben auch nur einen kleinen Abschnitt aus diesem ganzen Drama. Aber sie machen doch exemplarisch deutlich, dass es rote Fäden oder einen roten Faden gibt. Der lebendige Gott steht hinter allem und er treibt seine Heilsgeschichte voran seit Jahrtausenden. Und niemand kann ihn daran hindern. Oft beschäftigen wir uns ja mit einzelnen Texten aus der Bibel. Und das ist auch gut so, einzelnen Themen. Heute wird oftmals betont, um den postmodernen Menschen zu erreichen, müssen wir auf die Fragen eingehen, die für ihn relevant sind. Und auch diese Beobachtung ist sicherlich richtig, sodass wir uns darauf einstellen sollten. Und dennoch entgeht uns Entscheidendes, wenn wir nicht gleichzeitig die großen Linien der Bibel in den Blick behalten. Wisst ihr, es ist gut, wenn der Tischler tischlert und der Maurer maurert und der Installateur installiert. Doch richtige Freude bei ihrer Arbeit werden sie erst dann entwickeln, wenn sie eine Schau von dem ganzen Haus bekommen, an dem sie gemeinsam arbeiten. Jeder von ihnen ist wichtig. Aber das Ganze ist größer als der Beitrag des Einzelnen. Und vor allen Dingen gilt es demjenigen, auf die Spur zu kommen, der alles genial erdacht hat. Dem Mastermind. Wenn wir ausschließlich im Klein-Klein hängen bleiben, besteht die Gefahr, dass wir auch zu beschränkt von Gott denken. Meine Erfahrung ist, dass es uns in die Anbetung führt, wenn wir immer mal wieder die großen Heilslinien in den Blick nehmen. Wir beschäftigen uns dann eben nicht mit den vielen kleinen Puzzleteilen, sondern bekommen eine immer klarere Vorstellung von dem ganzen Bild. Ja, und nun endlich, sowohl Mikroskop als auch Teleskop. Wenn man einen Wissenschaftler fragt, was ist wichtiger, um das Universum zu verstehen, einschließlich unserer Welt, das Mikroskop oder das Teleskop, würde jeder Wissenschaftler antworten, beides ist wichtig, sowohl der Blick ins Detail als auch der Blick auf das große Ganze. Natürlich sollen wir auch weiterhin beim Lesen der Bibel das Mikroskop nutzen. Wir sehen uns einzelne Texte an, einzelne Themen beschäftigen uns. Wir dringen in die Tiefe ein und versuchen, sie zu verstehen, zu durchdringen, anzuwenden. Aber wir brauchen auch immer wieder den Blick durch das Teleskop. Es gilt immer mal wieder, dass wir zurücktreten, um die großen Zusammenhänge der Bibel zu bestaunen. Wir müssen auch die Leitgedanken Gottes, die hinter den vielen einzelnen Ereignissen und Lehrinhalten der Bibel stehen, wahrnehmen. Das ist nämlich wichtig. Es ist unmöglich, einem Bibeltext auch in der Auslegung gerecht zu werden, sowohl indem wir nicht sowohl auch den engeren, den weiteren und den ganz großen Kontext betrachten. Ansonsten kommt es zwangsläufig zu Kurzschlüssen, Fehlinterpretationen. Jeder Christ, der den Wunsch hat zu reifen, ist an diesem Punkt gefordert. Es ist eine Mühe, die sich lohnt, eine Arbeit, die großen Ertrag verspricht. Und der nächste Punkt weist in eine ähnliche Richtung. Ein geschulter Zeuge Jehovas, der kann seine Dogmen sehr, sehr plausibel erklären und er kann sie mit vielen, vielen Bibelstellen unterfüttern. Das klingt sehr logisch und wir werden dem wenig entgegensetzen können, wenn wir eine ungenügende Vorstellung haben von den großen Linien im Wort Gottes, um auch Dinge einordnen zu können. Ich traf neulich auf einem Schiff einen Seemann, der sagte mir, er wäre Christ, indischer Seemann, er wäre Christ, aber er würde nur das Neue Testament lesen. Das Alte finde er schwierig. Nun gut, ich habe ihm versucht, die Plausibilität der folgenden Frage deutlich zu machen. Warum hat uns Gott wohl die ganze Bibel gegeben, wenn es für ihn okay wäre, dass wir uns nur mit dem letzten Viertel, Drittel beschäftigen, dem Neuen Testament? Aber er wies das weg so, und dann im weiteren Verlauf des Gesprächs stellte er heraus, dass er auch nur die Evangelien lesen würde. Auch mit dem Rest des Neuen Testaments hätte er es nicht so. Naja, ihr ahnt es, all meine Versuche, ihn zu überzeugen, liefen ins Leere. Aber schließen wir mit dem letzten kurzen Punkt, was Gott den Erzvätern zum Thema Segen zugesagt hatte. Es wurde ihnen gesagt, und die sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden. Ich denke, das ist ein Satz, den können wir nicht einfach auf uns übertragen. Es handelt sich um eine spezielle Prophetie an sie, nämlich dass der Messias, was so die irdische Linie angeht, von ihnen abstammen sollte. Aber ihm wurde ja auch verheißen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich denke, das ist durchaus eine Zusage, die wir auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Gott segnet uns und setzt uns zu Segen für andere, wenn wir uns ihm sehr bewusst zur Verfügung stellen, in seinen Dienst stellen, an welchem Bereich auch immer. Und tue das in dem Bewusstsein, dadurch Teil dieser großen Segenslinie Gottes über die Jahrtausende hinweg, dass wir dadurch Teil werden, Teil seiner Heilsgeschichte. Ich denke, da passieren zwei Dinge. Nämlich auf der einen Seite, dass wir dankbar werden, dazugehören zu dürfen. Das macht uns auch demütig, dass Gott uns würdigt, Teil dieser Segensgeschichte sein zu dürfen. Nicht nur passiv, sondern auch dem wir aktiv Gott dienen und mit dazu beitragen, dass Gottes Reich wächst.